SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Hohe Schulden und eine schwache Konjunktur. Die beiden Faktoren wirken auf ZF derzeit ein. Und spätestens seit gestern ist endgültig klar, der Autozulieferer ZF steckt tief in der Krise. Eine Überlegung ist, ganze Standorte zu verkaufen. Auch das Werk in Saarbrücken wäre davon betroffen. Bei der Gewerkschaft IG Metall sorgen diese Pläne für Kritik. Sie fordert von der Geschäftsleitung konkrete Konzepte für eine Zukunft am Standort. Peter Sauer berichtet für die Region am Nachmittag.
Wie geht es im ZF-Werk in Saarbrücken weiter? Diese Frage treibt die rund 9000 Beschäftigten um. Gestern wurde bekannt, der Konzern denkt über einen Verkauf der Antriebssparte nach, zu der auch der gesamte Standort in Saarbrücken zählt. Patrick Selzer, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, war überrascht, erfuhr erst über die Medien von diesen Gedankenspielen. Die Gewerkschaft fordert vom Konzern statt Verkaufsideen eine Strategie, die die Beschäftigung sichert.
Deshalb war es uns wichtig, im Grunde genommen mit der Arbeitgeberseite in gemeinschaftlichen Dialogen über das Thema operative Themen aufzugreifen, um Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen und weniger mit solchen Konzepten, die eher einer Verzweiflungstat ähneln, dann rüberzukommen. Und für den Standort Saarbrücken hat das massive Auswirkungen. Je nachdem, um welche Konzepte es da im Detail geht, kann das in der Tat noch mehr an Beschäftigungsabbau bedeuten, als es bislang im Raum stand.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein konzernweit einen großen Stellenabbau angekündigt. Rund 1000 befristete Verträge wurden in Saarbrücken bereits nicht verlängert. Bis zum Jahresende will ZF im Werk bis zu 2000 weitere Jobs einsparen. Die IG Metall kritisiert die fehlende Transparenz, auch mit Blick auf einen möglichen Verkauf des Standorts.
Geht es da um einen Übernehmer, der letzten Endes nur Lizenzen und Patente kauft? Dann wird es natürlich noch massiver werden. Gibt es jemanden, der zusammenarbeiten will? Es ist völlig intransparent und von daher erst einmal abzulehnen, weil überhaupt gar nicht eine Zukunftsperspektive für Beschäftigte und für die Standorte da sind. Und das ist unser Hauptanliegen.
10 Milliarden Euro Schulden hat ZF angehäuft. Ein Verkauf der Antriebssparte, möglicherweise an einen asiatischen Interessenten, soll nach Auffassung der Geschäftsleitung möglichst schnell Geld bringen. Allerdings sind sich natürlich auch Interessenten der schwierigen Lage von ZF bewusst. Das könnte den Preis drücken. Aus Sicht der IG Metall ist ein Verkauf ohnehin die falsche Entscheidung. Für sie ist die Pkw-Antriebssparte weiter das Herzstück des ZF-Konzerns. Einem möglichen Verkauf steht die Gewerkschaft grundsätzlich skeptisch gegenüber, erläutert Selzer.
Fakt ist nur, derjenige, der am Ende des Tages für so etwas in dieser Ausgangslage Interesse hat, der hat mit Sicherheit andere Pläne, als jetzt den Standort Deutschland und die Beschäftigung auszubauen. Das ist unsere Sorge an dieser Stelle. Und deshalb sagen wir suchen nach Konzepten, die für die Beschäftigten und für die Standorte auch nachhaltig tragbar sind.
Einseitige Maßnahmen des Arbeitgebers zu Lasten der Beschäftigten werde man nicht einfach so mittragen. Zurzeit stimmen sich die Arbeitnehmervertreter der betroffenen Standorte über das weitere Vorgehen ab. Anfang kommender Woche sollen die Beschäftigten dann informiert werden.
Die IG Metall sorgt sich um den ZF-Standort Saarbrücken. Informationen waren das von Peter Sauer. Morgen in einer Woche ist Vetter Donnerstag und das heißt für alle Faseborze im Saarland, die Straßenfastnacht startet. Die Bütten sind jetzt langsam vorbei bis dahin dann, aber jetzt gerade nach dem jüngsten Anschlag in München, da geht vielleicht der eine oder die andere mit einem mulmigen Gefühl zu einem der vielen, vielen Umzüge hier bei uns im Land. SR3-Reporterin Simin Sadeghi, wir schauen auf die beiden großen Umzüge im Saarland. Wie sorgen die Polizei und die Veranstalter denn für mehr Sicherheit da?
In Neunkirchen mit mehr Straßensperren, hat mir die Polizei erklärt. Dort wurde nach dem Anschlag in München das Verkehrskonzept vom Veranstalter nochmal überarbeitet. Und man setzt dort jetzt auf mehr Fahrzeuge, die da die Zuwege zum Umzug blockieren, die da quergestellt werden, sagt Jens Geier von der Polizei Neunkirchen.
Die werden in großen Teilen Busse einsetzen. Das bedeutet, Zuwegungen werden in erster Linie mal mit Bussen dann dort versperrt, um eine ungehinderte Einfahrt nicht möglich zu machen. Ansonsten gibt es natürlich auch polizeiliche Einsatzkräfte im Bereich der Strecke und auch Sperrmaßnahmen durch die Stadt selbst.
Also es wird viel abgesperrt. Schließlich erwartet man hier um die 100.000 Besucher, 1.500 Leute, die allein beim Zug mitmachen. Die Busse, die werden übrigens von der Neunkircher Verkehrsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Zahl wurde im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt und es sind auch mehr Polizisten an der Strecke im Einsatz.
Und wie sieht es mit dem anderen sehr großen Umzug im Saarland aus, in Burbach, in Saarbrücken?
Ja, in Saarbrücken-Burbach setzt man auch auf Straßensperrungen. Ich habe gerade mit Axel Gläser von der Polizei Burbach gesprochen, habe mich vor Ort mit ihm getroffen. Dort wird auch werden noch mehr Straßen mit LKW gesperrt. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Die Provinzialstraße ist da die Straße, wo der Umzug über vier Kilometer lang geht. Zudem werden auch noch Parkplätze an der Strecke abgesperrt. Aber Polizist Gläser sagte auch ganz klar, das ist ein Umzug mit auch hier um die 100.000 Menschen, mit 75 Wagen und Fußgruppen und 2.000 Karnevalisten. 100%ige Sicherheit, die gibt es nicht. Vor allem, weil die Sicherheitsvorkehrung in den letzten Jahren ohnehin schon stark gestiegen ist.
Ja, die absolute Sicherheit werden wir so nicht hinbekommen. Das Thema, das wir halt nicht beackern können, um es mal einfach darzustellen, ist die emotionalisierten Einzeltäter oder auch psychisch kranke Menschen, die halt so sich der polizeilichen Erkenntnissen so entziehen. Es ist eine Gratwanderung, aber wir sind guter Dinge, dass wir das auch hier so hinkriegen.
Ja, und vor allem, das hat die Polizei noch mal klar gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen, die sollen natürlich nicht den Spaß an den Umzügen verderben.
Aber es gibt ja nicht nur die beiden großen Umzüge im Saarland, sondern auch viele kleine. Wie sieht's da aus?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Kommunen an Sicherheitsvorschriften vorgeben. Aber ich habe gerade mit einer Mitverantwortlichen des Umzugs in Oberwürzbach gesprochen. Hier werden in diesem Jahr so um die 1.000 Menschen erwartet. 20 Fußgruppen und ein paar Wagen sind dabei. Und die sperren in diesem Jahr auch zum ersten Mal Seitenstraßen mit größeren Fahrzeugen ab. Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für die Veranstalter, Veranstalterinnen, denn die Fahrzeuge und auch die Fahrer, die müssen ja organisiert und besorgt werden.
Mehr Sicherheit bei den Fastnachtsumzügen im Saarland, in Saarbrücken und Neunkirchen und auch bei einigen kleinen Umzügen wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmal in diesem Jahr erhöht. Vielen Dank, Simin Sadeghi, für diese Informationen. Der Saarländische Landtag hat heute einen Antrag der AfD-Landtagsfraktion diskutiert, der den Namen trägt, für eine echte Wende in der Asyl- und Migrationspolitik. Der Antrag stammt aber nicht aus der Feder der AfD-Landtagsfraktion, sondern er ist mehr oder weniger 1:1 kopiert worden von einem Antrag der CDU-Bundestagsfraktion vom September vergangenen Jahres. Aaron Klein ist für SR3 im Landtag. Aaron, warum macht die AfD das?
Ja, hallo Doro. Ja, die AfD macht das, um der CDU-Fraktion im Landtag die Pistole auf die Brust zu setzen. Ganz einfach. Das hat Christoph Schaufer, der stellvertretende Fraktionschef der AfD im Landtag, auch im Vorhinein so zu uns gesagt. Der Antrag, der sei strategisch, um zu schauen, ob der CDU Parteipolitik oder Sachpolitik wichtiger sei. Denn die CDU im Landtag, die hat erwartungsgemäß gegen diesen AfD-Antrag gestimmt, eben weil er von der AfD kommt und die CDU nicht für Anträge stimmt, die von der AfD kommen, auch wenn der Inhalt von der CDU-Bundestagsfraktion übernommen ist. Das hat uns der CDU-Fraktionschef Toscani vorher gesagt. Christoph Schaufert von der AfD, der wollte einfach eine Diskussion drüber provozieren und er formuliert das auch ziemlich offen so.
So gerne ich hier im Hohen Hause am Rednerpult stehe, so finde ich es diesmal doch ein wenig schade, nicht zu Hause mit einer Tüte Chips und einem leckeren Getränk vorm Fernseher oder Computer zu sein und mir das Schauspiel gemütlich ansehen zu können, welches sich gleich hier entwickeln wird.
Ja, ob er das danach auch getan hat, ist unklar. Auf jeden Fall hat er direkt nach diesem Wortbeitrag den Plenarsaal verlassen und ist auch bis jetzt nicht wiedergekommen. Übrigens mit dem Grund, das hat er mir per SMS mitgeteilt, dass er jetzt in den Neunkircher Stadtrat müsse.
Da ging es also tatsächlich wohl weniger um den Inhalt des Antrages als um Strategie. Was ist denn überhaupt der Inhalt, über den wir da sprechen?
Der Antrag der CDU im Bundestag von vergangenem September und der AfD im Landtag von der heutigen Plenarsitzung, die fordern beide komplett das Gleiche. Der Wortlaut ist ja auch der gleiche. Landes- bzw. Bundesregierung, die sollen sich dafür einsetzen, Asylsuchende an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen, die aus einem anderen EU-Land nach Deutschland kommen.
War die Debatte im Landtag denn dann so hitzig wie erwartet?
Naja, Christoph Schaufert von der AfD, der den Antrag eingebracht hat, der hat sich ja der Debatte entzogen. Stattdessen gab es im Landtag dann eine inhaltliche Debatte zwischen SPD und CDU-Fraktion über die Asylpolitik an sich. Da kann jetzt das Saarland als Land nicht so viel machen, ist eher Bundespolitik. Trotzdem Pascal Ahrweiler von der SPD-Fraktion, der verweist auf das, was die Bundesregierung hier schon getan habe.
Wir sprechen hier über die größten Reformen in den letzten Jahren im Bereich des Asylrechts oder auch beim Recht der Rückführung. Und dass nach 8 Jahren Stillstand und teilweise auch erfolglosen Verhandlungen endlich die gemeinsame europäische Asylpolitik, sogenannte GEAS, jetzt zum Abschluss gebracht wurde.
Das wiederum hat Raphael Schäfer von der CDU-Fraktion dann auch nochmal für ein bisschen Wahlkampf genutzt, der dann aber auch direkt unterbunden wurde vom Präsidium.
Ja, das mag Ihnen ja möglicherweise nicht gefallen.
Herr Kollege,
Herr Kollege Schäfer,
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wir sind hier nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung. Wir sind heute hier in der Landtagssitzung und ich bitte Sie, das zu unterlassen.
Ja, Wuhrufe gibt es im Landtag jetzt auch eher seltener. Also Fazit, die AfD im Landtag, die hat eine Debatte über die Asylpolitik initiiert, die dann aber von den anderen beiden Fraktionen weitergeführt wurde und auch zum Streit zwischen SPD und CDU-Fraktion über das Thema geführt hat. Am Ende haben den AfD-Antrag im Landtag SPD und CDU-Fraktion abgelehnt. Die CDU-Fraktion aber weniger aus inhaltlichen Gründen, eher wegen der CDU-Brandmauer gegen die AfD.
Vielen Dank für diese Informationen aus dem Saarländischen Landtag von Aaron Klein. Da hatte die AfD einen von der CDU abgeschriebenen Antrag eingebracht, hat dann aber selbst nicht mal vollzählig an der Debatte teilgenommen. Wie können wir unsere Häuser energetisch bauen oder umbauen? Ist ein Thema für Hausbesitzer und Architekten, sollten wir meinen. Aber das ist auch ein Thema für saarländische Schüler. Eine Gruppe der Geschwister-Scholl-Schule in Blieskastel, die nimmt an einem Handwerkswettbewerb teil. Da bauen sie ein Mini-Holzhaus, das mit moderner Technologie ausgestattet wird. Also ein sogenanntes Smart-Haus. SR3-Reporter Röni Henken hat die Schülerinnen und Schüler beim Bau des Holzhauses besucht.
Wir bauen gerade das zweite Fenster. Das wird das größte Fenster, weil unser Smart House, das bekommt ein schiefes Dach.
Seit 8 Uhr baut Lea gemeinsam mit 5 anderen Schülerinnen und Schülern an ihrem Smart House aus Holz. Und sie kommen gut voran. Ein Teil des Grundgerüstes steht schon, es hat die Größe eines kleinen Gartenhauses. Die zweite Außenwand mit Fenster machen die Jugendlichen gerade fertig.
Ja, wer macht also wenn jetzt wir noch? Jetzt hier 4 Löcher bohren, dann ist es wahrscheinlich später einfacher, die Säge anzusetzen.
Ja, soll ich mehr auf den...
Ihr habt jetzt ja gerade hier das Fenster eingezeichnet auf die große Platte und jetzt hast du da 4 Löcher reingemacht. Warum?
Damit man mit der Stichsäge besser um die Kurven kommt.
Also es war schon schwierig. Man muss halt dazu sagen, ich habe die Stichsäge jetzt das erste Mal benutzt. Es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Die Seiten sind gerade, aber die Ecken sind so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen verfehlt. Und drüben ist auch schon ein Fenster, da ist auch eine Seite ein bisschen verschoben, aber allem in allem ist es eigentlich ganz gut.
Colin und seinen Mitschülern sieht man den Spaß an der Arbeit an. Zusammen wird auch diskutiert, wie die nächsten Schritte umgesetzt werden können. Alles unter den Augen von Schreiner Dustin Schösser in seiner Schreinerei in Blieskastel.
Ist denn hier auch so, dass so jeder seine Aufgaben hat, der eine mit der Stichsäge, der andere mit dem Akkuschrauber, oder wechselt ihr euch ab?
Also das ist immer so ein bisschen, wer fragt, der muss, oder dass das einfach spontan entschieden wird, wer was machen möchte. Oder halt auch eben so, dass das untereinander so abwechselnd gemacht wird.
Ziemlich schnell stand das Grundgerüst des Holzhauses. Es ist rund 2 Meter lang, ein knapper Meter breit und es ist rund 1,80 Meter hoch mit einem schrägen Dach.
Also ich finde, das ist schon etwas Krasses, dann so ein Ding da stehen zu haben, das genauso groß ist wie du. Aber man muss halt auch sagen, man ist dann stolz auf die gesamte Gruppe.
Sehr cool, dass wir das jetzt schon so weit gemacht haben. Also fertig sind wir noch nicht, aber den Fortschritt, den wir jetzt schon gemacht haben, also bin ich schon stolz drauf. Es ist halt richtig cool. Ist jetzt auch größer, als ich auch gedacht hätte. Für meine Größe perfekt.
Wir können schon fast einziehen.
Ah, definitiv.
Nachdem das Grundgerüst fertig gebaut wurde, geht es in den nächsten Wochen weiter mit der Technik für das Haus.
Wir wollen Sensoren verbauen, die halt dann hilfreich sind. Zum Beispiel, wenn es im Haus brennt, dass der Rauchmelder losgeht, dass man da eine Push-Nachricht bekommt oder dass man die Tür über einen NFC-Chip ansteuern kann oder einen Feuchtigkeitssensor, der Alarm gibt, wenn jetzt ein Wasserrohrbruch ist. Also da sind wir so ein bisschen am Austesten und Ausloten, was denn möglich ist. Da gibt es ja einiges schon am Markt. Wir probieren das mit Mikrocontrollern selbst zusammenzubauen und dann werden wir sehen, ob das alles so funktioniert.
Um die Elektronik kümmern sich in den nächsten Wochen vor allem die Achtklässler von Lehrer Matthias Glahn. Bis April müssen sie fertig sein, dann endet nämlich die Deadline zur Einreichung beim Handwerkswettbewerb.
Ich würde mal sagen, da lernt man wirklich mal fürs Leben an der Geschwister-Scholl-Schule im Blieskastel. SR3-Reporter René Henken hat berichtet.